Ich werde in dir verherrlicht sein, heißt es. Es geht ja um die Herrlichkeit Gottes und auch um unsere Verherrlichung und unsere Herrlichkeit. Ich werde in ihm verherrlicht sein, aber Römer 8, Vers 30 sagt, wer gerechtfertigt ist, ist schon verherrlicht. Nun, wir sehen es noch nicht, aber für Gott sind wir es. Das kann ich nicht erklären, aber eines Tages wird unsere Verherrlichung offenbar. Und ja, für ihn ist es abgeschlossen. Also es, und wer verherrlicht worden ist, kann nicht unverherrlicht werden. Er hat alles vollendet. Okay, gut, lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns treffen können, dass wir beten können, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Bitte sei du nach deiner Verheißung mitten unter uns. Also das darf man bitten, aber eigentlich wirst du da sein, bist du da. Und wir danken dir dafür. Nun wirke unter uns und verändere uns und lehre uns und hilf uns auch das zu verstehen, was gelehrt wird. Hilf mir, dass ich das klar machen kann. Und ja, wir werden dir den Dank dafür geben. Im Namen Jesu. Amen. Okay, am Sonntag habe ich gesagt, ich schließe meinen PC, ich schließe meine Bibel. Fortsetzung folgt, und zwar am Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Und ich bleibe dabei. Aber wir sind in einer Serie 2. Mose 34 und ich möchte ja den Bezug irgendwie ziehen. Am Sonntag sind wir in Römer, in einer Serie, in dem Römerbrief. Mittwochs, wenn ich dran bin, sind wir meistens in 2. Mose. Und schlagen wir 2. Mose 34 auf, 2. Mose Kapitel 34. Ich möchte nicht diese Verse überspringen, die in den Versen 10 bis 28, oder nicht in den, aber die Verse 10 bis 28. Das Volk hatte den Bund, hatte das Gebot Gottes gebrochen, aber Gott zeigt sich bereit, den Bund erneut zu schließen. Es wird nicht das zweite Mal mit Blut geschlossen, das Blut hat es schon gegeben. Und später wird dann Mose auch sagen, das ist das Blut des Bundes. Das hat er, glaube ich, in 2. Mose 24 schon gesagt. Aber alle diese Formalitäten werden nicht wiederholt. Aber Gott pickt ein paar Gebote aus dem gesamten Gebot. Und sagt, okay, haltet euch dran. Nun, es ist nicht willkürlich. Alles, was Gott macht, ist nicht willkürlich, hat einen guten Grund. Und ich möchte euch auch einen Bezug zeigen, der vielleicht erklärt, warum er ausgerechnet diese ausgesucht hat. Okay, wie wir letzte Woche gesehen haben, unterscheidet sich dieser Bund von dem mit Abraham, Isaak und Jakob. Dieser Bund wird mit den Kindern Israels geschlossen. Und dieser Bund hat mit dem, es ist ein bisschen schwierig einzusteigen in eine Botschaft, die ich letzte Woche begonnen habe. Okay, wir sehen Gottes Teil und wir sehen der Kinder Israels Teil. Und ich zeige euch jetzt diese Gliederung. Also konzentrieren wir uns auf Nummer 3 und 4. Gottes Teil hat mit dem Land zu tun. Es ist ein Bund, der auf Gegenseitigkeit beruht. Es ist nicht im einseitigen Einvernehmen. Es ist nicht einseitig, es ist nicht unilateral, es ist bilateral. Gott und das Volk. Gott hat Bedingungen, das Volk hat Bedingungen. Gott verpflichtet sich seinen Bedingungen, er verpflichtet sich seinem Wort, er ist seinem Wort, seiner Versprechung treu, aber er erwartet von den Kindern Israels, dass sie seine Bedingungen erfüllen. Sie müssen ihr Teil dazu beitragen. Das ist nicht immer der Fall mit einem Bund. Es kann unilateral sein, aber das ist nicht ein solcher Bund. Dies ist bilateral. Also gehen wir dann zu diesem Punkt. Gottes Teil hatte mit dem Land zu tun. Und wir schauen uns jetzt die Verse 10 bis 24 an. Eigentlich erstreckt sich das bis Vers 28. Da sprach er, 2. Mose 34, Vers 10, ich mache einen Bund, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun. Zeige ich euch jetzt Vers 10 hier auf der Leinwand. Vor deinem ganzen Volk, merkt, will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Völkern und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen. Denn furchterregend soll es sein, was ich mit dir tun will. Merkt, Gott fängt mit sich selbst an. Ich will und es wird das Werk des Herrn genannt. Dann schauen wir in Vers 11. Siehe, ich will vor dir her die Amoriter und die Kanaaniter vertreiben, sowie die Hethiter und die Pherezeiter und die Heviter und die Jebusiter. Ich will sie vertreiben. Und dann, wenn wir am Ende in Vers 24 lesen, heißt es, denn ich werde gewisslich die Heidenvölker vor dir aus ihrem Besitz vertreiben. Übrigens, nur nebenbei bemerkt, sie hatten so sehr gesündigt und Gott sagte, das Maß ist voll. Und er darf Gericht vollstrecken über sündige Nationen. Und das hat er auch mit ihnen gemacht. Also liegt die Verantwortung, ich wollte sagen Schuld, aber die Verantwortung für diese Ausrottung liegt bei Gott. Wenn man sich auseinandersetzen möchte, und das tun manche auch, dann setzt man sich mit ihm auseinander. Aber er wird dasselbe in dieser Zeit oder später mal mit den Nationen, die jetzt existieren, machen. Denn ich werde gewisslich die Heidenvölker vor dir aus ihrem Besitz vertreiben und deine Grenzen erweitern. Und niemand soll dein Land begehren, wenn sie zu ihren Festtagen gehen. Wird der Herr die Nationen weghalten. Selbst heißt es, die Männer gehen hin, dreimal im Jahr. Und was geschieht mit den Frauen? Kommen die Feinde und missbrauchen die Frauen? Nein, das lässt der Herr nicht zu. Er wird das Land und sein Volk schützen. Gott ist auch fair und gerecht und als Israel gegen ihn gesündigt hat, hat er auch Israel aus dem Land vertrieben. Und sehr viele von ihnen sind auch gestorben. Und wenn wir in Psalm 135 schauen, sehen wir in dem Psalm, alles was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Und was gefällt dem Herrn? In diesem Fall, sehen wir jetzt in den Versen 10 bis 12, er schlug große Nationen. Eigentlich in den Versen davor heißt es, er schlug Ägypten. Aber dann waren sie in der Wüste. Und dann danach, er schlug große Nationen und tötete mächtige Könige. Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Bashan, und alle Könige Kanaans. Und er gab ihr Land als Erbe. Seinem Volk Israel. Das ist das, was Gott wohlgefallen hat. Das hat er auch getan. Was ist aber Israels Teil? Denn es beruht auf Gegenseitigkeit. Also es gibt zwei beteiligte Parteien. Gott einerseits und das Volk andererseits. Israels Teil hatte nicht mit dem Land zu tun, obwohl sie es in Besitz genommen haben, sondern mit dem Gesetz. Und das sehen wir in den Versen 11 bis 27. Und ich werde das jetzt nicht auslegen. Aber wir haben gerade gesehen, die Nationen. Und Israel wurde aus den Nationen ausgesondert. Sie waren in Ägypten, aber sie waren in ihrem Teil des Landes und Gott hat sie auch dort bewahrt. Dann hat er sie aus Ägypten herausgeführt und sie waren ein abgesondertes, heiliges Volk und sollten so bleiben. Nun gehen sie in ein Land und sollen die Völker vertreiben. Gott wird auch natürlich sein Teil dazu beitragen. Aber eine gewisse Verantwortung oder Verantwortlichkeit obliegt dem Volk. Das heißt, nicht alle Fremde werden sofort tot oder weg sein. Und wie verhält man sich den Völkern gegenüber? Es kommt mir vor, als würden diese Gebote, die Gott jetzt in kurzer Form auflistet, mit den Nationen in erster Linie zu tun haben und mit der Heiligkeit oder Abgesondertsein des Volkes Israel. Kein Bund mit den Bewohnern, dann gibt er auch die Begründung dazu. Hey, ihr schließt mit mir einen Bund, nicht mit den Nationen, nicht mit ihren Göttern, sondern mit mir. Dann die Zerstörung der heidnischen Götzendienst, ich habe das Götzendienst Attrappen genannt. Alles, was im Zusammenhang steht mit Götzendienst, soll zerstört werden. Vers 13. In Vers 14 sagt Gott, ihr betet nur mich an. Okay, im Kontrast oder im Gegensatz zu heidnischer Anbetung. Die Anbetung des wahren Gottes. Und er liefert immer, nicht immer, aber fast immer eine Begründung. Und das heißt, keine gegossenen Bilder. So wird der wahre Gott nicht angebetet. Dann sagt er, haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Wo wurde dieses Fest das erste Mal gehalten? Na, wenn es mit dem Passa anfängt, dann in Ägypten. Wir haben dann alles Gesäuerte entfernt und nahmen nur ungesäuerten Teig mit. Und das haben sie dann gegessen. Und das erinnerte an die Zeit, an den Auszug aus Ägypten, an die Entfernung aus den Nationen heraus. Und dann spricht er in Vers 19 und 20 von der Auslösung der Erstgeborenen. Wisst ihr, Gott hat die Erstgeborenen der Hebräer in Ägypten verschont. Als sie dann in der Wüste waren, sagte er, nun möchte ich, dass ihr mir für jeden männlichen Erstgeborenen etwas Geld gebt. Es gab eine Sammlung quasi. Die wurden ausgelöst, nicht nur durch das Blut, das ist klar, aber auch auf dieser Weise. Und das, glaube ich, war etwas, was wiederholt wurde in der Geschichte Israels. Aber es horcht auf die Zeit in Ägypten zurück. Auch der Ruhetag wurde in der Wüste eingeführt, schon, glaube ich, angesprochen, gleich bevor sie in die Wüste gingen, das bin ich mir nicht sicher. Aber der Ruhetag wird eingeführt. Dieses Abkommen oder dieses Gebot befahl er die Nation Israel. Dies ist ein ewiger Bund zwischen mir und euch. Und das wiederholt er. Also ein Zeichen oder Bund. Ich glaube, er sagte Bund. Aber auf jeden Fall mit den Kindern Israels, mit den Kindern Israels, mit den Kindern Israels. Nicht mit allen Menschen der Welt, sondern mit dieser Nation. Und die Festtage, wo ich habe das auch erwähnt, trotz Feinde, okay, das ist mein Bezug. Ich musste immer einen Bezug zu den Nationen finden. Aber ich denke, dass der Verdacht nicht weit liegt, in weiter Ferne. Die Festtage in Jerusalem, trotz Feinde um ihnen herum, sollten eingehalten werden und dann gab es auch die Begründung. Die Opfer, okay, dann sagt er einiges, also drei Befehle in Vers 25 und am Anfang von Vers 26. Aber die Opfer waren heilig zu halten. Sie sollten die Opfer so machen, wie es Gott vorschrieb. Und das hieß dann auch, dass sie generell die Bräuche der Heiden vermieden haben. Sie haben zum Beispiel, hieß es, ein Ziegenbock soll nicht gekocht werden in der Milch seiner Mutter. Das haben die Heiden gemacht und Gott sagte, mach das nicht einmal. Nun habe ich einen fünften Punkt hinzugefügt. Dieser Bund berief sich auf Gegenseitigkeit. Und ich wollte das euch auch in den Versen 27, 28 zeigen. Der Bund war schriftlich und er war bedingt. Ich lese die Verse 27 und 28. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dir diese Worte auf. Nicht nur auf Papier oder Pergament oder so, in der Tierhaut, nein, auf Stein. Schreib sie auf. Denn aufgrund dieser Worte, und das war nicht nur Verheißungen Gottesseits, sondern aufgrund dieser Gedanken, aufgrund eurer Verpflichtung auch, detailliert, schließe ich diesen Bund. Aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Und er war dort bei dem Herrn. Mose war 40 Tage und 40 Nächte lang und er aß kein Brot und trank kein Wasser und er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln, die 10 Worte. Und dazu habe ich in einer anderen Botschaft oder Bibelarbeit Bezug genommen. Nun, jetzt seht ihr, was eine zweite Botschaft. Verliert bitte nicht den Mut. Mut, okay. Es ging am Sonntag in Römer 8, Vers 17 und dann 18 bis 30 um die Herrlichkeit. Paulus sagte, wenn wir leiden, werden wir mit ihm verherrlicht sein. Und es fängt an mit Vers 18, Leid oder Leiden. Und dann heißt es am Ende von Vers 30, hat er verherrlicht. Herrlichkeit. Paulus hat eine mathematische Rechnung gemacht, wie auf einer Tabelle. Hier war ein Spalt und hier war ein Spalt. Und Spalt 1, ist es Spalte oder Spalt? Eine Spalte. Okay. Spalte 1 waren die Leiden. Und bei Excel kann man dann ziehen, man geht ein Kasten weiter und hier oben gibt es dann ein Sigma. Man klickt drauf und kann bestimmen und da hat man dann was auch immer, ein Endergebnis dieser Spalte. Und dann heißt es, das fällt nicht ins Gewicht gegenüber Spalte 2. So heißt es nicht in der Bibel, aber die zweite Spalte ist die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Aber am Sonntag haben wir nicht die Zeit gehabt, diese Spalte uns anzuschauen. Und das ist das, was ich auf heute Abend aufheben wollte. Warum habe ich dann mit diesen Gesetzen angefangen? Weil sie früher in Kapitel 34 dran waren. Und ich wollte sie nicht überspringen. Wie sollte ich dann zurückkommen? Jetzt sind wir am Ende von 2. Mose 34. Und wir schauen das uns jetzt an. Das sind die Verse 29 bis 35. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er, Mose, mit ihm, Gott, geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie. Da wandten sie sich zu ihm. In Klammern zuerst. Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und Mose redete zu ihnen. Vers 32. Danach traten alle Kinder Israels näher zu ihm. Und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai in den 40 Tagen. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, Mose mit Gott, nahm er die Decke ab, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen dann das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Nun, ich möchte kurz Zeit nehmen. Sowas mache ich oft in meinen Bibeln. Ich suche Begriffe und Ähnlichkeiten zwischen den Versen, denn manchmal kann man dann feststellen, was ist das Thema? Was ist der, worauf liegt der Schwerpunkt? Seht ihr, wir haben einerseits Tafeln des Zeugnisses, und das heißt, alles, was der Herr zu ihm geredet hatte. Und dann später heißt es, was ihm befohlen war. Das bezieht sich auf das Gesetz Mose. Dann haben wir den Begriff Herrlichkeit nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, diese drei Vorkommnisse von dem Begriff strahlte, sind die einzigen drei im Alten Testament. Vielleicht waren das vier, aber ich glaube, es waren drei, sonst hätte ich darauf Bezug genommen. Denn manchmal hilft uns oder ist es interessant zu wissen, wo kommt es sonst vor. Aber es kommt nicht vor. Nur hier. Strahlte, strahlte, strahlte. Nun, weil er mit ihm geredet hatte, und später das andere Grüne in der Mitte, um mit ihm zu reden. Mose ging hinein vor den Herrn, um mit ihm zu reden. Und am Ende, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Also es geht ja um Mose Gebetzeit. Aber auf jeden Fall mit der Zeit, die ein Mensch mit Gott verbrachte. Und dann seht ihr das in Lila. Das muss ich auch ausdrücklich sagen, weil das auch auf der Webseite ist, ohne mein Bild. Ohne Bild, ohne Video. In Vers 33 heißt es, er legte eine Decke auf sein Angesicht. Und in Vers 34 nahm er die Decke ab. Und in Vers 35, und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht. Okay, seht ihr, das sind einfach Schwerpunkte. Und das wollte ich euch vor die Augen führen, damit ihr das seht. Nun, apropos Herrlichkeit Gottes. In 2. Mose 29 hieß es, die Stiftshütte soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Das war, bevor die Stiftshütte überhaupt gebaut wurde. Aber später mal, wenn es die Stiftshütte gibt, soll sie geheiligt werden. Wodurch? Durch meine Herrlichkeit. Und in diesen Versen, die sind sehr interessant, heißt es wiederholt, ich werde in ihrer Mitte wohnen. Ich, nicht irgendein Engel, sondern ich. Und das war der Grund, warum dann Mose sagte, Moment einmal, wenn du nicht in unsere Mitte mitgehst, wie sollen die Menschen überhaupt wissen, dass du uns segnest? Oder dass wir was Besonderes sind, als nur daran, dass du mitten unter uns bist. Dann sagte als nächstes Beispiel davon, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, bat Mose. Und übrigens hat Gott es ihm auch gezeigt in 34, aber nicht so, wie er es erwartet hat, sondern akustisch. Auch teilweise für seine Augen, das will ich nicht behaupten, aber er ging an ihn vorbei und Gott sagte, du kannst nicht alles sehen. Ich bestimme, was du sehen kannst. Übrigens, weil ich vergesslich bin, später geht Mose in das Zelt hinein und er deckt sein Gesicht ab. Er nimmt die Decke von seinem eigenen Gesicht ab, weil er Gott gerne in seiner Herrlichkeit sehen wollte. Er wollte nicht sein Gesicht zu decken. Und als dann die Stiftshütte eingeweiht wurde, da erfüllte die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung. So sehr sogar, dass in Vers 35, als Mose vielleicht versucht hat reinzugehen, konnte er nicht. Für ihn gab es keinen Platz. Gottes Herrlichkeit war da drin und er konnte das sowieso nicht ausstehen in der Intensität, zu dem Ausmaß. Und ich vergesse jetzt den Zusammenhang, obwohl ich den heute gesehen habe und gelesen habe. Aber in 3. Mose 9, Vers 4 heißt es, heute werdet ihr den Herrn sehen. Und 2 Verse später heißt es, so wird euch die Herrlichkeit des Herrn erscheinen. Und in demselben Kapitel, in Vers 23, hier haben wir die Erfüllung, da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk, und es ging Feuer von dem Herrn hinaus und verzehrte das Opfer. Es gab ein Opfer, das Gott dargebracht wurde, und Gott verzehrte das, und das Volk sah seine Herrlichkeit. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das war das Ende. Vers 23 ist das Ende von Kapitel 9. Und nur im allernächsten Vers bringen Hophni und Pinhas fremdes Feuer. Und Feuer geht von dem Herrn heraus, genauso wie vorhin mit dem Lamm. Aber dieses Mal ist es das Gericht. Und die beiden ältesten Söhne Aarons werden totgeschlagen, werden auch verzehrt. Und Mose sagt, das ist das, was ich euch gesagt habe. Der Herr hat gesagt, an denen, die mir nahen, werde ich verherrlicht werden. Und es ist nicht Kabod, sondern Kabad. Verherrlicht werden. Nicht die Herrlichkeit, das wäre Kabod, sondern Kabad, verherrlicht. Also seht ihr, es geht ja Gott um seine Herrlichkeit und um seine Verherrlichung. Und Menschen sollen den herrlichen Gott verherrlichen, für herrlich halten und ihn herrlich anbeten. Unsere Anbetung muss heilig und herrlich sein und nicht irgendeine Erfindung unserer selbst, sondern seinen Wünschen gemäß. Beobachten wir, Mose ist dabei, dem Volk die Gebote Gottes zu geben. Mose strahlte vor der Herrlichkeit Gottes. Die Reaktion auf diese Herrlichkeit war vorerst Furcht, vielleicht danach auch. Die Annäherung geschah zögerlich. Mose legte die Decke an, als er zum Volk redete. Er legte die Decke ab, als er mit Gott redete. In dem Neuen Testament gibt es einen direkten Bezug zu dieser Stelle. Und die Stelle im Neuen Testament ist 2. Korinther 3. Und obwohl diese Stelle eigentlich 7 bis 18 ist, die Verse 7 bis 18, fängt es im letzten Vers der vorigen Stelle an, und das ist Vers 6. Paulus sagt, wir sind nicht tüchtig, Gott macht uns tüchtig. Unsere Tüchtigkeit, Vers 5 am Ende, kommt von Gott. Der, also Gott, hat uns tüchtig gemacht. Wozu? Zu Dienern des neuen Bundes. Bund heißt Testament. Des neuen Testaments. Des neuen Bundes. Dann erklärt er, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und was das alles zu bedeuten hat, sehen wir in den kommenden Versen. Aber er zieht einen Kontrast zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen dem Alten Testament, ja, und dem Neuen Testament. Aber zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Der Alte Bund hatte mit dem Gesetz zu tun. Haltet die Gesetze, so seid ihr Teilnehmer an dem Bund. Sie konnten es aber nicht. Dann hat es einen neuen Bund gegeben und der war nicht einseitig, aber unilateral. Gott sagte, ich werde dies und das tun, und er hat nicht gesagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, sondern ich werde, er wird ihnen ein neues Herz geben, und weil sie ein neues Herz haben, werden sie seine Bedingungen halten. Aber es sind, ich will nicht sagen, dass sie keine Bedingungen mehr sind. Natürlich ist es die Heiligkeit, die Gott von ihnen erwartet. Aber er sagt nicht, ihr müsst das tun, um mein Segen zu haben, sondern ich gebe euch ein neues Herz und es wird nicht mehr nötig sein, zu sagen, tut es, tut es, tut es, denn ihr werdet es tun. Wir haben schon diesen Vers gesehen, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und jetzt, wo er den neuen Bund angeschnitten hat, seht ihr, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, von welcher Herrlichkeit? Mose kam mit den Tafeln, steinernen Tafeln, und er strahlte. So herrlich war der Dienst des Todes. Der Heilige Geist sagt durch Paulus, das nennt man den Dienst des Todes. Warum? Weil Gott sagte, die Seele, die sündigt, wird sterben. Wenn ihr die Gebote haltet, werdet ihr leben. Aber niemand konnte die Gebote halten. Also war es ein Todesurteil. Dienst des Todes, der Verdammnis, des Gerichts und der Verurteilung. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabenen Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, von solcher, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Das hätten wir vielleicht von 2. Mose 34 nicht so erkennen können, aber sie merkten jedes Mal, wo er rauskam, dass er neu strahlte. Wie sollte dann nicht, und seht ihr, wir haben jetzt etwas anderes, der Dienst des Geistes. Das soll nicht heißen, dass das Alte Testament nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist, aber es heißt ein Dienst des Geistes. Ein Dienst, das charakterisiert wird durch das Wirken des Geistes, nicht das Wirken der Menschen. Nicht durch menschliche Anstrengungen, sondern durch das Werk des Geistes in einem Menschen. Wie sollte denn nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ein Dienst, der gerecht macht. Das Gesetz machte niemand gerecht. Die Gnade tat es, aber nicht das Gesetz Mose. Wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, und wir meinen ja, wir reden von dem alten Bund, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwingliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da möchte ich auch kurz reinflechten. Es gibt eine neue Religion, eine neue Sekte, und sie sagen, ihr müsst ja die jetzige Zeit erkennen und die neuen Regeln. Und die neuen Regeln sind das, was unser Lee Man-hee aus Korea uns sagt. Aber hier heißt es, nein, der andere Bund, der bleibt. Wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Bundes, des Alten Testaments, diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag legt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, das Volk, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wo? In den Schriften, im Alten Testament, auch in den Schriften Mose, in der Bibel, wie in einem Spiegel. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Wir haben gerade von der Herrlichkeit des Herrn geredet. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von einer Herrlichkeit zu einer noch größeren Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wie kann man das zusammenfassen? Herrlichkeit. Es ist ein Thema, das Gott sehr viel bedeutet. Es ist ein Thema, das ihm sehr wichtig ist. Seine Herrlichkeit und unsere Herrlichkeit.